Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Ich habe meinen Gast von ein paar Wochen auf dem Reporterforum in der Schweiz das allererste Mal erlebt. Kennengelernt als Vokabel wäre tatsächlich zu viel gesagt, weil ich in der Position war, dass ich vor allen Dingen zugehört habe. Wir waren mit ein paar deutschen Kolleginnen und Kollegen in der Schweiz auf dem Reporterforum und der Eröffnungstalk wurde eben von meinem Gast in dieser Woche gehalten und dieser Talk begann so.
Sie kennen mich, Sie kennen meine Geschichte, Sie haben sich eine Meinung über mich gebildet.
Und ich war nicht allein damit zu sagen, ich kannte die Geschichte eben noch nicht, obwohl auch in Deutschland darüber berichtet wurde. Das habe ich dann gelernt, als ich mich auf die Sendung hier vorbereitet habe und ein bisschen nachgelesen habe.
Ich habe nachgeschaut, wie viele Artikel über mich geschrieben wurden. Es waren fast 2000.
Und fast alle, das ist das Interessante an deiner Geschichte gleich, Jolanda, nach 2014. Davor warst du sogar Kantonsrätin für die Grünen. Du warst auch für den Nationalrat in der Schweiz im Gespräch. Das ist die große Kammer des Parlaments, wer das nicht weiß. Und du hattest, das kann man vielleicht so sagen, möglicherweise eine politische Zukunft in der Schweiz vor dir, bis eben eine Feier alles verändert hat.
Ich möchte Ihnen heute aber nicht mein Leid beklagen. Die Opferrolle steht mir nicht. Ich will sie nicht. Ich will auch kein Hassobjekt sein. Denn ich war zuvor noch nie ein Hassobjekt. Das Schlimmste daran war ohnehin nicht der Hass, sondern ein Objekt zu sein.
Jolanda, das ist ein Ereignis, das 4 Jahre her ist. Kannst du sagen, wie es dir heute geht?
Mir geht's gut. Soweit meistens gut. Manchmal auch weniger, aber in der Regel geht's mir gut täglich und es war aber auch eine sehr harte Zeit, die letzten 4 Jahre.
Kannst du sagen, ungefähr, also wie lange ging es dir eher danach mehr nicht gut und ab welchem Punkt hattest du wieder so ein bisschen das Gefühl, dein Leben im Griff zu haben, wenn die Formulierung trifft?
Es ging mir etwa 1 Jahr sehr schlecht. Ich konnte weder arbeiten noch irgendwie überleben. Also ich war effektiv auch krank geschrieben. Danach war so ein Jahr wieder so mit mehr oder weniger ein paar Kämpfen. Und dann kam die erste Verurteilung eines Journalisten. Dann war so wie ein Licht am Horizont greifbar. Aber dann ging es mir wieder relativ gut und ich bin aber immer noch täglich eigentlich mit der Aufarbeitung beschäftigt.
Jolanda Spies-Häcklin, was dir passiert ist, wie du damit umgegangen bist und wie du auch heute anderen hilfst nach den Erfahrungen, die du gemacht hast, zum Beispiel gegen Hater online und was man da tun kann, darüber reden wir diese Woche. Eine Stunde Talk. Schön, dass du da bist.
Danke.
Und wir reden auch über die Rolle, die die Medien haben werden.
Und wissen Sie, wie viele dieser fast 2000 Artikel aufgrund Akten und Fakten recherchiert waren? Im Jahr 2015 war es einer.
Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Jolanda Spies-Häcklin ist diese Woche zu Gast. Jolanda, wer dich nicht kennt, du darfst am Anfang dir wieder ein Bild davon machen, wie kreativ wir in der Redaktion hier gearbeitet haben. Wir haben uns nämlich 3, ich möchte sagen fantastische, rein fiktive Aktivitäten ausgedacht.
Ich bin gespannt.
Ja, ich auch. Ob wir irgendwas getroffen haben, was deinen Geschmack vielleicht trifft. Also hier steht. Hallo, hier kommen 3 mögliche Aktivitäten für und mit Jolanda Spies-Häcklin. Erste Möglichkeit, Wochenende mit der Familie. Jolanda kann den Ort frei wählen.
Ja. Ich würde gerne wieder mal in den Europapark gehen. Oder ist es...
Europapark ist was?
Der Europapark, den kennt ihr doch. Nee, nicht.
Das hilft mir kurz.
Dieser Freizeitpark.
Mit Wasserbahn und...
Das ist aber in Deutschland, das müsstest du jetzt irgendwie... Genau, also Europapark mit der Familie möchte ich schon lange, genau.
Familie heißt Mann und 3 Kinder?
Ja, genau.
Und alle trauen sich im Zweifelsfall in die Loopingbahn zu gehen?
Mhm, unbedingt, ja. Also mein Mann nicht, aber die anderen schon.
Das heißt alle 4 und der Mann steht dann unten?
Ja.
Hauptattraktion, ist sowas wie Achterbahn oder lieber Wasser, wie heißt sie denn? Wasserbahn heißt sie doch gar nicht, Wildwasserbahn oder so heißt sie.
Alles, genau, einfach wieder mal. So ein Wochenende, genau.
Okay. Und dann aber mit Zuckerwatte, dass einem im Looping dann richtig schlecht wird.
Ja, genau. Das wäre schon wieder mal was, ja.
Zweite Möglichkeit, Wochenende Binge-Watching. Jolanda kann die Serien frei wählen.
Was ist das?
Binge-Watching.
Was ist Binge? Binge-Watching?
Binge-Watching, wenn du guckst du Serien?
Nein.
Wenn du ganz viele Folgen einer Serie am Stück guckst.
Aha.
Dann sagt man auch Binge-Watching.
Ah nee, das habe ich noch nie gemacht, ja.
Du guckst keine Serien?
Ich gucke auch kein Fernsehen. Also doch den Tatort.
Aber es gibt ja gar keinen Schweizer, es gibt ja nur einen Österreicher.
Doch, es gibt einen Schweizer Tatort.
Es gibt mittlerweile einen Schweizer Tatort.
Ja.
Den guckst du schon?
Den gucke ich, ja.
Mhm. Aber sonst.
Aber lieber die Deutschen, die sind da noch ein bisschen besser als die Schweizer. Münster. Oder natürlich Köln, Entschuldigung.
Ja, nee, das ist eine richtige Antwort. Richtige Antwort.
Natürlich mit der Currywurst zum Schluss, ja.
Okay. Aber ja. Nee, da wirklich sowas wie, ich weiß nicht, was gab es an großen Produktionen? Von Sherlock, Breaking Bad, Downton Abbey, also diese ganzen.
Bahnhof, nein, das kenne ich nicht. Okay. Nein.
Hat das sich dein Fernsehverhalten geändert nach dem Ereignis von vor 4 Jahren oder hast du vorher auch schon nicht geguckt?
Doch, das hat sich total verändert. Also Fernsehen vielleicht ist nicht so krass wie das Zeitunglesen, das existiert nicht mehr. Also ich hatte wirklich, ich habe irgendwie fast nie mehr eine Zeitung in der Hand. Etwa noch zweimal im Jahr, jeweils beim Arzt oder so. Aber das ekelt mich an. Ich habe die Zeitungen abbestellt und das ist wirklich so eine Sache, das mache ich jetzt ganz anders. Und Fernsehen auch. Ich meine, ich habe wirklich vor etwa einer Woche wieder mal eingeschaltet. Schweizer Fernsehen kam da irgendwie Arena. Das ist so eine Diskussionssache. Und da haben sie über MeToo gesprochen. Und da hat tatsächlich irgendein Blickleser, also irgend so ein niveauloser Typ, hat angerufen ins Studio und sich über mich ausgelassen. Also... Und ich saß so da und dachte eigentlich, ich will dann nachher noch den Tatort schauen und ich habe dann aber abgeschaltet.
Das geht dann auch also nicht mehr?
Nein, das geht dann nicht mehr. Und mit meinem Mann geht das auch so, dass da haben wir keine Lust mehr. Da geht uns der Laden runter. Das ist wirklich tragisch, ich weiß, dass das immer noch passiert.
Das heißt aber auch für dich, es wäre nicht möglich zu sagen, die eine Sendung schalte ich aus, dann mache ich irgendwie eine halbe Stunde was mir gut tut und dann bin ich wieder in der Lage, mich irgendwie auf eine fiktionale Geschichte oder so einzulassen.
Nein, irgendwie, wenn sowas vorfällt oder wenn ich eben zufällig auf was stoße, wo über mich geschrieben wird und in einem negativen Kontext, wenn möglich noch, dann falle ich so wie aus dem Rahmen raus. Also das hat mit meiner Belastungsstörung zu tun auch, wenn ich an irgendwas erinnert werde oder eben auf dem falschen Fuß gerade erwischt, dann ist fertig danach. Dann eigentlich, wenn es tagsüber passiert, muss ich dann schnell eine Stunde liegen, also schlafen gehen. Und am Abend gehe ich dann einfach ins Bett.
Ja. Dritte Möglichkeit.
Oh ja.
Wochenende im Sommer nächstes Jahr Wahlkampf für die Grünen in der Schweiz zu machen. Da sind bei euch, glaube ich, große Wahlen nächstes Jahr.
Ja, genau.
Zurück in die Politik.
Oh, Horror. Nein. Nie und nimmer. Also Wahlkampf machen sowieso nicht. Nein. Ich schließe ja nicht aus, dass ich irgendwann wieder mal Politik mache, aber bestimmt nicht in diesem Rahmen, wie ich das mal gemacht habe. Da kommen viel zu viele schlechte Erinnerungen.
Nur an die Zeit in der Politik oder weil du wirklich Sorge hast, dass wenn du jetzt, keine Ahnung, in der Schweiz Wahlkampf machen würdest, die Leute dich natürlich erkennen und dann auf das andere Thema reduzieren würden?
Ja, das ist also ich habe immer noch die Hoffnung, dass ich das mal aufgearbeitet habe, dass es mal irgendwann in der Gesellschaft ankommt, was da wirklich passiert ist. Aber eben, zukünftig ist das noch nicht so. Aber so in einer Partei miteinander auf die Straße gehen und irgendwie Flyer verteilen, da habe ich einfach zu viele negative Erfahrungen gemacht vor 3-4 Jahren. Irgendwie, ja, möchte ich das nicht. Mir ist die Zeit auch zu schade eigentlich. Ja.
Das heißt aber auch jetzt, selbst bei solchen Freizeitaktivitäten musst du immer wieder gucken, dass du auch ein Stück Selbstschutz walten lässt, weil du wirklich gucken musst, was kann ich leisten, wie kann ich mich auch anderen Menschen zuwenden, ohne dass das irgendwas bei dir auslöst oder triggert, womit es dir dann wieder schlecht geht.
Ja, das ist so. Also wenn ich neue Leute kennenlerne, dann ist so am Anfang, jetzt ist immer die problematische Phase, dann weiß ich nicht, wie, auf welchem Stand diese Person ist. Mhm. Und je nachdem spricht sie mich dann an mit, du bist das, du bist ja eigentlich ganz nett und dann geht mir der Laden runter. Das finde ich so ganz schlimm, weil das heißt ja eigentlich, dass sie...
Ein anderes Bild von ihr haben.
Ja, genau, etwas, das einfach nicht stimmt. Oder dann haben sie Mitleid, das möchte ich auch nicht, da ist nachher auch... Gerade fertig. Das ist schon so. Und wenn wir unterwegs sind in der Stadt, dann muss ich einfach immer ein bisschen schauen, wer ist da gerade auch noch hier. Wenn sich meine Kinder nicht benehmen, kann ich also nicht einfach laut schimpfen. Das geht irgendwie nicht mehr so, weil da weiß ich, dass wenn das passieren würde und mich die falschen Leute gerade irgendwie so beobachten würden, wäre das nicht gut.
Produziert das wieder irgendwas?
Ja, natürlich.
Wenn du dich für eins entscheiden müsstest, wahrscheinlich jetzt relativ leicht, also ja. Den Wahlkampf für die Grünen, ein Wochenende Binge-Watching, obwohl das ja auch nochmal eine neue Erfahrung dann sein kann, oder das Wochenende mit der Family im Europapark.
Ja, doch, natürlich das Erste. Und ich habe mir jetzt, also ich bin noch dran, ich versuche meinen Mann zu überreden, eben er ist nicht so der Typ, aber ich möchte das machen mit den Kindern, zwischen Weihnachten und Neujahr. Ich muss noch schauen, ob dieser Park dann auch geöffnet ist, aber ich möchte den Kindern sowas schenken auf Weihnachten.
Dann können Sie sich auf jeden Fall schon mal was freuen. Jolanda Spies-Häcklin zu Gast in Deutschlandfunk Nova diese Woche. Eine Stunde Talk würde mit den Kids und dem Mann zusammen einmal Achterbahn oder vielleicht auch mehrmals Achterbahn fahren.
Ja.
Jolanda, du hast unter anderem im Oktober 2016, glaube ich, den Verein Netzcourage in der Schweiz gegründet. Dort helft ihr zum Beispiel Menschen, die eben online Hass erfahren haben. Kannst du mal einen aktuellen Fall schildern?
Ja gut, also ein ganz aktueller Fall. Gestern bekam ich ein Bundesgerichtsurteil. Da hat ein ich nenne ihn Hater, also das ist einfach irgendein Wutbürger, der hat auf den sozialen Medien geschrieben, Jolanda Spies-Häcklin gehört administrativ versorgt, in eine Klinik gesperrt und nie mehr rausgelassen. So, also das war so die Äußerung, das geht natürlich nicht. Ich habe den angezeigt, er wurde verurteilt. Erst hat er einen Strafbefehl bekommen von der Staatsanwaltschaft Luzern, hat er es weitergezogen ans Obergericht oder ans Gericht, danach ans Obergericht und danach noch ans Bundesgericht und er wurde einfach verurteilt. Also die Verurteilung wurde nicht aufgehoben und da kam eben gestern der Entscheid. Das war jetzt ein Fall, welcher mich betroffen hat.
Was sagt denn dann das Urteil? Also ist es sowas wie, also er darf die Äußerung nicht wiederholen, also eine reine Unterlassung oder weil es ja schon eine sehr starke Einschränkung bzw. Verletzung deiner Persönlichkeitsrechte?
Ja gut, nein, also so schlimm ist es ja nicht, wenn das jemand sagt eigentlich. Nur ich habe das natürlich angezeigt, weil es die Masse war. Also da die ganze Masse hat ja so Zeugs geäußert und ich habe da zum Teil systematisch oder serienmäßig Anzeigen verfasst. Die Bestrafung lautet auf, glaube ich, üble Nachrede und das gibt dann so ein paar hundert Franken Buße, bis vielleicht, ich weiß nicht, hat er etwa 1000 Franken Buße zahlen müssen, plus Verfahrenskosten und einfach mit jeder Gerichtsinstanz kommen noch etwa 1000 Franken dazu. Vielleicht hat er sich einen Anwalt genommen, ich weiß nicht mal. Schlussendlich dürfte der gute Mann vielleicht, was nicht, 5.000, 6.000 Franken jetzt bezahlen
müssen.
Aber man
kann auch irgendwann noch einschätzen bei so einem Fall, also dass man Persönlichkeitsrechte verletzt hat. Ich weiß doch, dass ich das verliere, also da ziehe ich doch nicht noch vors Obergericht. Aber vielen ist das häufig der Fall, dass die Leute es dann bis zum Ende, also in Revision oder Berufung gehen, wenn es zugelassen ist?
Ja, es gibt so die einen, die wirklich nicht aufhören können und das... Ja, wirklich das Gefühl haben, ich sei eine Täterin, ich hätte sie schließlich provoziert und man dürfe mich schon beschimpfen, weil ich ja so eine unmögliche Person bin. Das gibt diese und die sind auch nachher nicht geheilt. Also dieser Typ, der wird jetzt auch weitermachen, vielleicht nicht mehr so grenzüberschreitend, aber richtig ein friedvolles Leben wird er nicht führen. Dann gibt es die anderen, die merken, wenn sie eine Vorladung dann bekommen von der Staatsanwaltschaft, dass sie einen Fehler gemacht haben. Ich nehme Kontakt auf mit denen, treffe sie.
Das machst du?
Ja, manchmal werden sie auch vorgeladen von der Staatsanwaltschaft und ich bin dann dabei, dann treffe ich sie ja auch. Und dann sprechen wir drüber und ich kann sie dann oftmals abholen an einem Punkt, wo sie merken, dass ich ja ganz nett bin und dass ich ja keine blöde Kuh bin.
Aber wie sieht so ein Kontakt dann aus? Also ich meine, du stehst jemandem gegenüber, der dich beleidigt hat und... Du bist als erstes freundlich, weil du auch einen Schritt auf ihn zugehen willst, oder?
Ja, genau. Also die ersten paar Mal war ich ja auch sehr nervös und das eigentlich auch voller Rachegefühle, ich gebe es zu. Aber so nach dem fünften, sechsten Mal dachte ich mir wirklich, eigentlich sind das ja Leute, die haben irgendein Problem und irgendeinen Knopf, welchen man vielleicht versuchen sollte zu lösen. Und ich habe mich dann darauf konzentriert, dass ich freundlich bin, dass ich zuvorkommend bin und auch ein bisschen redselig und mit ihnen über private Dinge auch vielleicht spreche. Sie beim Namen begrüße auch. Und irgendwie hat das fast jedes Mal geklappt, dass wir ein tolles Gespräch hatten, dass da eine Entschuldigung kam, wirklich ein Versprechen, es nicht mehr zu machen und das war dann auch so und dann lade ich diese Leute dann noch zum Kaffee oder zum Bier ein, danach, nach dieser Verhandlung.
Hast du auch was davon? Also weil letztendlich hilfst du ja. Den anderen, denen geht es danach besser oder es gibt so einen Erkenntnisprozess und für dich?
Ja, also mir tut es erstens mal persönlich natürlich gut, da man irgendwie merkt, man kann etwas verändern, also Ursprünglich wäre ich ja gern Politikerin geworden, vielleicht Berufspolitikerin, und da möchte man ja auch was verändern. Und das ist so, das trage ich schon immer noch mit mir rum. Ich kann die Debatte verändern, ich kann dafür sorgen, dass zumindest in der kleinen Schweiz der Internethass bereits zurückgegangen ist. Verglichen mit der Situation vor einem Jahr, vor zwei Jahren, wo das wirklich nicht unter Kontrolle war, das ist es jetzt. Und natürlich, ich ziehe dann den Strafantrag zurück. Also die Personen, die bekommen keinen Strafregistereintrag wegen einem guten Gespräch und natürlich auch der Verpflichtung, eben aufzuhören und eventuell, aber nicht immer, noch eine gemeinnützige Spende zu tätigen. Und da kann ich dann jeweils wählen, wohin.
Jetzt ist ja einmal, also nutzt du das auch, um dein eigenes Thema, hätte ich jetzt bald gesagt, aber das, was dir passiert ist, wenn da Äußerungen kommen, was genau dir passiert ist, aber reden wir gleich noch. Mhm. Aber ihr macht bei Netz Courage ja auch das sozusagen für andere.
Ja, genau.
Also wer kommt da? Sind das auch Leute, die, jetzt weiß ich gar nicht, ob Medienopfer ein Begriff ist, der für dich passt, aber auch Menschen, die mit Medien schlechte Erfahrungen gemacht haben, oder sind schlichtweg Leute, die, keine Ahnung, auf Social Media eigentlich sonst nicht unterwegs sind und solche Erfahrungen machen? Also wer kommt zu euch?
Ja, eher Zweiteres. Also Medienopfer, dafür haben wir auch andere Stellen, welche wirklich professionell sich um diese Menschen kümmern können. Aber ich biete eine Anlaufstelle für Menschen, welche in den sozialen Medien allein nicht mehr weiterkommen. Also das sind zum Teil ganz normale Menschen, welche auch nur in WhatsApp-Chats oder irgendwo sonst beschimpft werden, angegriffen werden. Aber es sind schon vor allem meistens junge weibliche Politikerinnen und Autorinnen und Aktivistinnen. Einfach junge Frauen, welche in der Öffentlichkeit stehen und ihre Meinung kundtun. Und da gibt es halt immer noch sehr viele Menschen, welche damit nicht klarkommen und diese jungen Frauen dann angreifen und sie mit möglichst vielen Schimpftiraden aus dem öffentlichen Diskurs verdrängen möchten. Und da gilt es, denke ich, entgegenzuhalten und etwas zu machen.
Seid ihr so, dass ihr dann sofort sagt, also wenn wir sehen, es ist eine Übertretung der Grenze, also eine Persönlichkeitsrechteverletzung, dass ihr auch sofort Strafanzeige stellt, oder versucht ihr zu diesen Trollen und Hatern auch erstmal Kontakt aufzunehmen, oder was ist eure Vorgehensweise?
Ja, genau, ich schaue immer, wer der Täter ist. Also in der Regel kenne ich den schon. Die Szene ist wirklich überschaubar in der Schweiz.
Also, du weißt schon, dass es hier Dingsbums, ja, den haben wir da neulich schon gehabt.
Das ist nicht so wie bei euch. Also wir haben so, ich denke jetzt, die Troller- oder die Hater-Szene, die umfasst vielleicht 100 Leute. Das ist jetzt nicht so tragisch eigentlich. Aber natürlich, das sind dann Multiplikatoren auch. Und es ist wichtig, dass man sie irgendwie greifen kann und ja, notfalls dann mit einer Strafanzeige, wenn es nicht anders klappt. Ich versuche es manchmal noch mit einem Kontakt oder vielleicht auch mit einem neutralen Account, mit diesem Vereinsaccount in Kontakt zu treten mit diesen Personen. Es ist halt nicht so erfolgsversprechend. Aber ja, die Strafanzeige, die kann dann folgen nachher.
Wenn du, das ist gerade schon angedeutet, mal gucken müsstest, was für Muster liegen dahinter. Wenn ich das jetzt gerade richtig verstanden habe, ist es ganz häufig noch die Linie, junge Frau, die an die Öffentlichkeit tritt mit einer Meinung, die häufig ja auch gut begründet und differenziert daherkommt, und die Trolle oder Hater, du korrigierst mich, wenn das falsch wird, sind vielleicht eher männlich und ein paar Tage älter. Ist das ja immer noch das Muster?
Es ist ein bisschen klischeehaft, aber
genau,
in der Regel.
Genau, deshalb bin ich auch so vorsichtig.
In der Regel ist es tatsächlich so. Also also 95% der Fälle, die ich bearbeite für den Verein, betreffen junge oder jüngere Frauen oder Frauen vielleicht so bis 35.
Aber ja, was jetzt auch nicht mehr nicht. Das sind gestandene Menschen,
genau,
die auch schon was
aber
erreichen.
Aber natürlich aus der Perspektive eines Haters sind das junge Frauen. Oder so bin ich ja auch noch jung. Aber und die Täter, die sind in aller Regel eigentlich Männer, das sind weiße Männer, erhalten bereits eine Rente, also sind pensioniert, sagt man bei uns.
Ja, sagt man bei uns auch.
Genau. Und wohnen eher auf dem Land und wählen rechts. Das ist so.
Aber fühlen die sich dann bedroht in ihrem Lebensentwurf, und das ist der Grund, oder sind die, keine Ahnung, so unzufrieden, dass sie mit ihrer Wut irgendwo hin müssen, oder ist das schwer zu beurteilen?
Ja, es gibt vielleicht beides. Also die, welche sich bedroht fühlen, das sind dann vielleicht diese, welche noch nicht ganz so alt sind, und diese einfach die Wutbürger, halt die klassischen Stammtischtypen, ja, das sind da die älteren Herren. Und früher war es auch so, dass sie zum Stammtisch gingen im Dorf und dort einfach über die Frauen lästerten. Und heute ist das ein bisschen anders, hat sich verschoben. Aber es ist gefährlicher geworden, weil am Stammtisch haben die vielleicht 3-4 Leute erreicht, von denen auch Applaus gekriegt. Und heute ist es ja so, dass man mit einem Klick Tausende von Menschen erreicht. Und es ist, wir haben schon diese krassen Hassgruppen auch in der Schweiz, diese Eidgenossengruppen. Die Namen, die sprechen auch für sich, diese Gruppen. Aber die machen dann schon mit, auch bei deutschen Bewegungen, also AfD und so weiter. Die sind da natürlich auch aktiv.
Deutschlandfunk Nova.
Eine Stunde Talk. Jolanda Spies-Häcklin ist zu Gast. Kannst du einmal sagen, was ist die Motivation gewesen, Netzcourage zu gründen?
Ja, ich glaube, Netzcourage war ein Therapieelement für mich. Ich brauchte ein Schutzschild. Ich wollte über den Hass sprechen, welchen ich erlebt habe. Ich wollte das aufarbeiten, ich wollte auch anderen helfen und ich wollte einfach nicht immer mit meinem Namen dastehen und irgendwie so, ja, mich wieder exponieren. Ich brauchte wie eine Organisation oder ein Schutzschild, ja, genau.
2016 ist es gegründet, 2014 bei einer Weihnachtsfeier ist es passiert. Sag uns einmal das, was du in der Öffentlichkeit sagen kannst, was aus deiner Perspektive damals passiert ist.
Mhm. Was ich sagen darf, ist, dass ich an einer politischen Feier war und am anderen Morgen bin ich erwacht, war aber zu Hause und wusste nicht, wie ich nach Hause gekommen bin, hatte Unterleibsschmerzen und keine Erinnerung. Und ging dann ins Spital, habe mich untersuchen lassen, wie man das einfach macht, mit den schlimmsten Befürchtungen natürlich. Und es hat sich dann herausgestellt, dass in mir eine DNA gefunden wurde, welche zugeordnet werden konnte einem anderen Politiker, und es eine unbekannte männliche DNA wurde auch noch gefunden zusätzlich. Die hat man dann nicht zuordnen können. Und das Problem war einfach, ich vermutete Drogen. Ich bin heute noch sicher, dass es so war. Die konnte man einfach nie finden, weil auch ich im Spital erst nach Stunden dann...
Also K.O.-Tropfen weiß man zum Beispiel, wenn man die genommen hat, die sind nach, weiß nicht, 12, 13, 14 Stunden unheimlich schlecht.
6 bis 12 Stunden.
Ja. Noch nachweisbar.
Ja, genau. Ich war wirklich nach 8 Stunden mutmaßlich war ich im Spital und musste aber wirklich bis am Abend dann warten. Also nach 20 Stunden hat man mir dann endlich Blut genommen, nachdem man einen Tag lang keine Zeit für mich hatte. So. Und jetzt ist das einfach, ja... man hat keinen Beweis für das, was ich gesagt habe. Das wurde mir dann zum Verhängnis. Und die Öffentlichkeit hat auch geurteilt. Warum Öffentlichkeit? 2 Tage nachdem ich im Spital war, hat der Blick, das ist die größte Boulevardzeitung der Schweiz, die Titelgeschichte aus diesem Erlebnis gemacht. Ich weiß bis heute nicht, woher die Informationen haben. Wahrscheinlich vom Spital oder von der Polizei. Man weiß es nicht. Und die Bevölkerung urteilte dann über mich.
Damit war dein Name auch in der Öffentlichkeit, damit war klar, genau. Du bist gemeint.
Und ja, genau. Ah ja, klar, mit Foto und Name und Alter und Wohnort und alles, dass ich 3 Kinder habe und alles stand da in der Zeitung. Relativ schlimm und seither kennt man mich und das wollte ich aber nie.
Du warst vorher Kantonsrätin in Zug für die grünen Alternativen.
Also 2 Tage vorher wurde ich gewählt. Also wurde ich vereidigt eigentlich, ja. Ich war Parteipräsidentin und eigentlich recht aussichtsreiche Kandidatin für den Nationalrat.
Und das war eine politische Feier?
Genau.
Bei der das passiert ist?
Die Vereidigung eigentlich, also die Landammann-Feier. Mhm,
Das ist eine traditionelle
Feier
in der Schweiz.
Ja, genau. Der Regierungspräsident wird da gefeiert, der Neue. Genau.
Und wenn man das jetzt zum Beispiel, also wenn man das als jemand nachliest und googelt, der das sagen darf dann in der Öffentlichkeit, findet man heraus, es geht darum, dass möglicherweise, das war damals im Raum, ein SVP-Politiker, also du hast damals gesagt, dich vergewaltigt hat, er hat damals natürlich auch gesagt, Unschuldsvermutung, er war es nicht. Dann war die Frage danach, das unterscheidet ihr in der Schweiz nochmal, ob es möglicherweise eine Schändung war, also in dem Moment, wo du nämlich zum Beispiel bewusstlos warst oder so und es dann stattgefunden hat. Ist das bei euch in der Schweiz Schändung? Ich glaube, in Deutschland wäre das noch dasselbe Straftatbestand. Und warum du so vorsichtig darüber sprichst, ist, weil es mittlerweile, ich glaube, aus dem März oder April diesen Jahres, gibt es einen gerichtlichen Vergleich zwischen euch.
Ja, genau. Wir haben abgemacht, nicht mehr darüber zu sprechen, weil ja, eben viel mehr kann ich da jetzt gar nicht mehr sagen. Ja,
ich glaube, der Vergleich, was man nachlesen kann, ist, du darfst sozusagen nicht mehr den Eindruck erzeugen, das Opfer einer Straftat durch diese Person geworden zu sein.
Und genau, andersherum, weil diese nicht bewiesen werden konnte.
Genau, ja. Und andersherum hat er alles, was an juristischen Anstrengungen gegen dich, wegen übler Nachrede, weil man es ja nicht beweisen kann, genau, zieht er es eben auch zurück.
Das ist ja, genau, so der, er hat mich da eingedeckt mit Strafanzeigen und auch Betreibungen von 1 Million Franken zum Beispiel. Das hat er dann zurückgezogen.
Das ist der erste schlimme Teil der Geschichte, also weil du sagst, da ist was passiert, von dem du dir auch bis heute sicher bist, das ist passiert. So, das ist aber genau, wie du sagst, der erste Teil. Und diese Berichterstattung, die der Blick dann begonnen hat 2 Tage später, jetzt kann man sagen, ja, manchmal muss man da so ein paar Tage durchtauchen, in Anführungszeichen, durch diese schlimme Berichterstattung und dann geht das auch wieder vorbei, weil wir Journalisten ja auch gerne dann die nächste Sau durchs Dorf treiben.
Genau, genau. Und dieser Mechanismus hat wie einfach nicht funktioniert, weil es wurde ganz, ganz schnell einfach eine politische Geschichte dann. Dann hieß es einfach, die linke Frau macht den rechten Mann nieder und er hat es jetzt auf den abgesehen. Und da wurden ganz viele Leute dann plötzlich aktiv und haben wirklich auch aktiv Gerüchte gestreut und der Zeitung telefoniert, ja, die Jolanda, die hat früher das und das und das und das und das stimmt überhaupt nicht. Und die Zeitung hat es gedruckt. Und die waren wirklich auf der Suche nach solchen Geschichten. Und da gab es Geschichten, ich sei... mein Mann habe mich jetzt verlassen oder ich wäre die Matratze des Kantonsrats gewesen oder ich sei schwanger oder ich sei, ja, so solche Dinge einfach. Und ich wollte das jeweils korrigieren, ich wollte das richtigstellen. Ich habe mich gewehrt und natürlich, man sagt auch, hättest du dich nicht gewehrt, wäre sicher schneller auch vorbei gewesen, klar. Das glaube ich eigentlich auch, aber es war für mich kein Thema, weil es geht nicht, dass man das so macht, dass man... mit Gerüchten so umgeht, diese nicht prüft, das einfach mal druckt. Ja,
so. Aber wie hast du die Kraft in dem Moment auch genommen? Jetzt passiert dir sowas, du bist dir in dem Moment sicher, ich bin vergewaltigt worden in dieser Nacht. Was ja erstmal auch dazu führen kann, dass man gar nicht mehr sich nach draußen irgendwie wenden will. Also wo man denkt, nee, jetzt muss ich mich hier mal einigeln. Mal jenseits davon, da gucken wir gleich auch nochmal drauf, dass man das auch nicht in 48 Stunden verarbeitet hat.
Mhm. Ja, das ist wirklich so. Ich habe diese erste Sache, diese Feier, eigentlich gar nicht verarbeitet. Es kam schon das nächste, diese Medienhetzjagd, also von den klassischen Medien dann, und danach dann die Hetzjagd in den sozialen Medien. Das waren so 3 Traumas übereinander und das hat mich schon nachhaltig geschädigt. Wie habe ich das geschafft? Ich weiß es ja auch nicht. Ich war eben lange auch krank, also ich wurde depressiv dann, habe das irgendwie einfach mit der Familie geschafft, immer so hart an der Grenze des Überlebens quasi. Also ich war auch wirklich ganz nah am Rand, nicht mehr leben zu wollen. Irgendwie war es dann, klappte das und ich wusste einfach, da ist was passiert, das ist so ungerecht. Und das kann doch jetzt einfach nicht sein, dass wir das jetzt einfach so beerdigen und so ruhen lassen. Man hat dann gesagt, sei jetzt still, wir möchten nichts mehr hören. Und ich fand, nein, ich bin eben nicht still, weil ich möchte, dass man darüber spricht. Ich möchte, dass das jetzt geklärt wird und dass man über Wahrheiten spricht und nicht über Gerüchte. Und das war mein Impuls eigentlich, hier einfach nicht aufzuhören. Und ich spreche heute noch über Dinge, welche mir passiert sind, über gewisse Dinge. Darf ich nicht mehr sprechen. Das geht aber auch so.
Du hast in dem Eröffnungstalk vom Schweizer Reporterforum gesagt, dass etwa 2000 Artikel über dich veröffentlicht waren und ich weiß gar nicht mehr, eine Handvoll davon also vielleicht sind es auch 15 und nicht nur eine Handvoll, aber waren davor sozusagen über deine politischen Aktivitäten und alles andere bezog sich dann eben auf diese Feier und das, was danach kam. Gab es irgendwann einen Punkt, wo das bis heute nach 4 Jahren mal abgeebbt ist? Also hast du nach einem Jahr oder 2 gemerkt, jetzt wird es weniger oder ist das so aufrechterhalten geblieben, weil ja dann auch Gerichtsprozesse kamen und so weiter und so fort?
Ja, also die Artikel sind jetzt einfach anders, zum Glück. Ich wurde vom Opfer eigentlich jetzt zur Expertin für Hassrede. Also das hat sich so ergeben. Das ist auch gut so. Oder auch zur Expertin, was sich wehren betrifft. Also die Berichterstattungen jetzt, die handeln vor allem eben von meinem Engagement für Netzcourage, aber auch von den Verurteilungen dieser Journalisten. Darüber schreibt man jetzt und das finde ich natürlich gut, dass man das jetzt auch so aufarbeitet. Ja.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Jolanda Spies-Häcklin ist zu Gast. Du hast gerade von der Lantermann-Feier vor 4 Jahren erzählt und was danach erstmal passiert ist. Wenn du heute nach 4 Jahren sagen müsstest, im Vergleich zu vor 4 Jahren, die sichtbarste Veränderung in deinem Leben ist?
Der Blick fürs Wesentliche vielleicht. Also ich verzettle mich nicht mehr in Dingen, welche ich auch noch für jemanden erledigen sollte oder was auch noch von mir erwartet wird. Ich mache jetzt wirklich nur noch das, was mir und meiner Familie wichtig ist. Also mein Motto ist eigentlich, einen Scheiß muss ich.
Dafür machst du aber noch relativ viel, ne? Was auch Netzcourage und so
aber angeht. Ist auch wichtig, ja. Genau.
Wie hast du, also was war der wichtigste Schritt, um da rauszukommen?
Ich ging in eine Traumatherapie 2 Jahre lang, jede Woche, mindestens einmal jede Woche, nach Zürich zu einer Frau. Und wir haben da das aufgearbeitet. Wir haben auch Massnahmen getroffen, wie sie hat mich wirklich gezwungen oder mir befohlen, wieder ins Parlament zu gehen, also an diese Ratssitzungen, dort auch dabei zu sein.
Hast du das gemacht?
Die Leute anzuschauen. Ja, das habe ich gemacht. Und ich,
krasse Konfrontationstherapie.
Ja, aber stell dir vor, ich hätte das nicht gemacht, dann wäre ich nie mehr aus dem Haus. Mhm. Und da wüsste ich jetzt nicht, wo ich jetzt stehen würde. Mhm. Also es war ganz gut, dass ich das gemacht habe. Es war hart. Ich hatte jeden Morgen Bauchschmerzen, als ich dorthin gefahren bin. Mindestens Bauchschmerzen. Und ich hatte auch manchmal Rückschläge. Also ich weiß noch einmal, als diese Leute da waren und irgendwie noch blöde Sprüche gemacht haben zu mir. Und also man machte sich dann wirklich so darüber lustig. Also ich weiß nicht, die SVP hat in einem Wahlkampf-Song vor den Nationalratswahlen zum Beispiel wirklich einen K.O.-Tropfenwitz eingebaut. Also es ist absolut tragisch eigentlich, wenn man das jetzt heute sieht. Damals fanden sie es alle lustig. Oder?
Man fand's Wo man ja sogar noch sagen kann, wenn sie dich sehen in der Sitzung und es fällt ein Spruch, der ist nicht gut, da kann man vielleicht noch sagen, es ist die Überforderung der Situation, weil sie nicht wissen, wie sie auf dich reagieren sollen. Ja. Ja, das kann man vielleicht noch sagen bei einem Wahlkampfspot, wo man zusammensitzt und sagt, was machen wir jetzt?
Ja genau, es ist eine andere Nummer. Es ist bösartig und es ist so verletzend, es hat ganz viele Leute verletzt. Und ich glaube auch heute, dieser Typ, welcher damals in den Bundesrat wollte, der wurde deswegen nicht gewählt. Wegen diesem Spot. Aber das habe ich den Frauen zu verdanken in der Schweiz. Es war so, dass ich eben dort mal an dieser Sitzung all diese Leute gesehen habe. Da kamen noch Sprüche und so. Und da wurde es dunkel plötzlich. Ich musste raus. Also ich habe zuerst mal falsch abgestimmt über ein ganz wichtiges Projekt. Noch die falsche
Taste gedrückt.
Ja, es war ein Handheben, aber zum falschen Moment die Hand nicht hochgehoben. Ja. Genau. Und dann ging ich raus, mir wurde schwarz, ich habe mich da eingesperrt in der Toilette, etwa eine halbe Stunde, glaube ich. Ich habe an die Kacheln geboxt, bis meine Faust blutete. Ich habe das gar nicht realisiert, dass mir das eigentlich auch weh tut. Ich habe nichts mehr gespürt. Das waren so Situationen und da war ich wirklich so ganz nah dran. Wenn mir da jemand begegnet wäre auf der Straße und da... Ich war wirklich damals ein Gefahrenpotenzial. Ich hätte.
Es ist so nah unter der Oberfläche, dass du es nicht kontrollieren kannst.
Ja, wirklich. Also, ich hatte wirklich Angst, jemandem die Nase zu brechen. Ich ging dann auch in ein Anti-Aggressionstraining. Da hatten wir einen Gummimann, welchen ich eigentlich verhauen durfte.
Hast du an irgendeinem Punkt gemerkt, jetzt habe ich mich dem gestellt, auch dem politischen Umfeld? Und jetzt kann ich da rausgehen?
Ja, genau.
Weil du bist ja heute nicht mehr politisch aktiv.
Ja, genau. Es gab genau diesen
Punkt. Nicht parteipolitisch aktiv, muss
genau.
Ja vielleicht sagen.
Ich kann jetzt viel mehr erreichen als damals im Parlament. Ja. Aber ich habe noch eine Hypnotherapie gemacht, was ich jedem empfehlen würde. Eine Hypnose. Die war nicht so tief, die Hypnose, aber es war genau gut. Ich wollte mich eigentlich daran erinnern, was damals passiert ist. Ich ging mit diesem Gedanken, was dann nicht funktionierte. Und dieser Mann, welcher mit mir diese Therapie gemacht hat, hat mich dann irgendwie an einen Punkt bringen können, wo ich wusste, jetzt muss ich was machen. Und dann habe ich den Verein gegründet. Das war so die Erlösung eigentlich.
Deutschlandfunk Nova.
Eine Stunde Talk. Jolanda Spies-Häcklin ist zu Gast. Du wirst häufiger mal beschrieben als jemand, der einen sehr großen Fehler im Nachgang gemacht hat auf diese Feier. Du bist nicht in das Opferverhalten gegangen. Und du hast in diesem Eröffnungstalk auf dem Schweizer Reporter Forum auch gesagt, das willst du eigentlich auch nicht. Also zu sagen, ich gehe in diese Opferrolle und erfülle vielleicht auch ein Klischee, was Leute von mir haben. Hast du das Gefühl, das ist ja keine bewusste Entscheidung, aber das ist der richtige Weg für dich gewesen?
Ja, ich glaube schon. Irgendwie liegt mir das nicht. Aber das muss jeder und jede für sich entscheiden. Ich hatte das Bedürfnis, einfach das aufzuarbeiten, und da konnte ich nicht passiv ein Opfer sein in dem Sinn. Und ich brauche den Begriff wirklich ganz ungern nur.
Du hast daraufhin auch mehrere Prozesse angestrengt, vor allem gegen die, nicht nur, aber vor allem gegen die Boulevard und die konservative Presse in der Schweiz. Stand gerade.
Ja, genau. Also ich habe einerseits ja etwa 180 Wutbürger und Hater angezeigt. Das ist mehrheitlich erledigt. Und dann haben wir einen Prozess, welcher noch am Laufen ist, gegen die Weltwoche, gegen Roger Köppels Weltwoche. Die haben einfach in einem Artikel geschrieben, dass ich da damals alles geplant hätte. Und,
ein politischer Move
quasi,
eigentlich.
Ja, genau, dass ich eine ganz böse Frau bin, welche wirklich alle Männer auffressen würde, wahrscheinlich. Ich habe den angezeigt, den Autor, und der wurde eigentlich bereits verurteilt und zu einer großen Zahlung verurteilt. Er hat das nicht akzeptiert, das Urteil, darum wiederholen wir das nochmal nächsten Frühling. Das sollte aber gut gehen. Dann habe ich noch Blick angezeigt, die größte Boulevardzeitung. Und da bin ich jetzt im Moment gerade dran. Da hatten wir gestern eine Verhandlung, ein erstes Einschätzen der Situation, und das sieht eigentlich sehr gut aus. Das kommt alles gut.
Das heißt, du kannst auch vor Gericht sitzen, da sitzen ja wahrscheinlich dann eher die Rechtsanwälte der Verlage, aber du kannst das wieder, weiß nicht wieder, aber du kannst das aushalten, das geht. Obwohl dann ja sehr nüchtern über Dinge gesprochen werden, die einem sehr wichtig sind.
Ja, genau. Also es ist ja so, dass ich das schon ein paar Mal durchgespielt habe, auch solche Zeugenaussagen. Oder eben gestern musste ich auch aussagen, dann das nochmals wiederholen, wie sich das angefühlt hat und so. Für mich ist das schon immer aufwühlend. Ein paar Tage zuvor bin ich eigentlich nicht zu gebrauchen. Dann kommt eben diese Belastungsstörung wieder. Ich kann da nichts anderes machen. Ich bin dann einfach da und konzentriere mich auf diese Aussagen und diesen Prozess. Aber am Prozess selber geht das recht gut. Also meine Anwältin hat mir gestern gesagt, dass ich extrem cool war. Und das hat mir sehr gut getan.
Aber das heißt, du funktionierst, ist jetzt ein doofes Wort, aber in der Situation funktionierst du in Anführungszeichen vor Gericht. Aber das heißt, davor sieht es dann schon anders aus.
Ja, natürlich. Es ist auch, oder wie wird ein Prozess ausgehen? Das ist ja eigentlich nie sicher. Also in meinen Fällen ist es vielleicht jetzt schon recht sicher.
Aber ja, und trotzdem willst du es
trotzdem
definitiv
ja nicht
wissen. Genau.
Man möchte nicht, weil ich bin zu oft enttäuscht worden, als ich dachte, jetzt kommt die Befreiungsberichterstattung eines guten Journalisten und dann kommt irgendein Bullshit wieder.
Oder es ist gut und es nutzt nur nichts.
Ja, genau. Also, oder er hat es einfach auch nicht verstanden. Nicht mal bösartig. Es ist wie so, oder die Recherche hat gefehlt und so weiter. Ja, ich glaube, es ist auch schon wichtig, dass ich mich sehr auf diese Termine jetzt konzentriere. Die sind jetzt einfach noch, und nächsten Frühling sollte dann hoffentlich alles dann vorbei sein, außer Blick stellt sich jetzt quer, dann werde ich nämlich 8 Jahre noch prozessieren, und das mache ich dann einfach. Und für das, ich habe jetzt genug Kraft gesammelt die letzten 4 Jahre, und das halte ich jetzt schon noch ein paar Jahre aus. Wir machen das einfach alles wieder gut. So ist das.
Hast du das Gefühl, da gibt es irgendwann die Chance zu sagen, ja, es ist jetzt so integriert, dass ich für mich eine Deutung habe, auch wenn ich vielleicht nie definitiv wissen werde, was in dieser Nacht passiert ist, weil die Erinnerung einfach auch nicht da ist.
Ja, das ist schwierig zu sagen. Ganz verarbeiten werde ich das ja nie können und ganz weghaben aus meinem Leben. Es gehört dazu, und ich habe mir auch ein Tattoo gemacht deswegen. Das tönt jetzt wahrscheinlich ganz, ganz schlimm, dass ich mir sowas noch irgendwie verewige auf der Haut. Aber ich musste das machen. Das ist eine Lotusblüte. Und ein Lotus ist ja eine Pflanze, welche wachsen kann im Schlamm und im Dreck und sogar blühen kann und automatisch sich reinigen kann. Und diese Lotusblüte, die habe ich mir da stechen lassen. Das gehört einfach dazu zum Leben. Ich merke einfach jetzt, wo das noch relativ nah ist, kann ich auch sehr gut auf andere eingehen, welche auch schlimme Ereignisse erlebt haben. Also und sei es nur ein klassisches Mobbing oder sonst eine schlimme Geschichte, wenn ich mit diesen Frauen oder diesen Menschen spreche, fühle ich mich da sehr nah. Natürlich mit dem Nachteil, dass es mir nachher wieder nicht mehr so gut geht, weil das nimmt mich immer mit,
ja,
das triggert mich
und so. Das eigene auf.
Genau, richtig. Aber das ist okay. Ich lebe im Moment damit, das wird wahrscheinlich immer weit weg, also immer weiter weggehen in meinem Leben. Aber ganz verschwinden wird es ja nie.
Sagt Jolanda Spies-Häcklin. Hat erzählt von dem, was ihr passiert ist, wie du damit umgegangen bist und wie du es geschafft hast, das auch in den Verein Netz Courage zu drehen und jetzt in der Lage bist, anderen eben zu helfen, denen ähnliche Dinge erfahren sind. Vielen Dank, dass du uns das erzählt hast und dass du das mit uns geteilt hast.
Ich danke.
Ihr könnt das Ganze hören, wie immer, bei uns auf der Homepage deutschlandfunknova.de und natürlich im Podcast, mit welchem Podcatcher ihr euch den Podcast auch runterladet. Und ich bin Sven Preger und nächste Woche wieder da. Macht's gut, bis dann, eine schöne Woche. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.